Kontext auf DRS2. Es begrüßt Sie zur Sendung Meier Brandle. Mit einer Patientenverfügung kann ein urteilsfähiger Mensch festlegen, wie er gerne medizinisch behandelt werden möchte, falls er durch einen Unfall zum Beispiel plötzlich nicht mehr selber entscheiden kann. Verschiedene Organisationen bieten solche Patientenverfügungen an. Sie werden je nach Kanton von den Ärzten und vom Pflegepersonal mehr oder weniger verbindlich gehandhabt. Neu nun sollen diese Patientenverfügungen ins Bundesrecht übernommen werden, konkret ins Vormundschaftsgesetz, das zurzeit in Revision ist. Nach diesem Recht müssen Ärzte und Pflegepersonal einer Patientenverfügung entsprechen. Das heißt, der Wille der Patienten ist verbindlich. Vorausgesetzt, diese Patientenverfügungen entsprechen bestimmten Kriterien, die ebenfalls gesetzlich vorgegeben sind. Das bedeutet insofern einen Paradigmenwechsel, als mit diesem neuen Gesetz nicht mehr die Ärzte entscheiden, was getan oder unterlassen werden soll, sondern die Patienten. Das allerdings setzt gerade angesichts der immer komplexer werdenden Medizin ein beachtliches Wissen voraus, weswegen, so meint Settimio Monteverde, eine Patientenverfügung nicht ohne fachliche Beratung verfasst werden sollte.
Menschen, die sich mit Leben und Tod auseinandersetzen, im Blick auf ein Dokument, das am Ende ihren Willen bekunden soll, das am besten mit jemandem machen, mit dem sie sich spiegeln können. Diese Spiegelung meiner eigenen Wertvorstellungen und Gedanken, das Aufdecken auch möglicher Widersprüche, das Aufzeigen des Horizontes, den die heutige Medizin absteckt, das gelingt eben alleine relativ schwer.
Settimio Monteverde ist Theologe, Ethiker, ausgebildeter Anästhesiepfleger und leitet bei der GGG Voluntas in Basel die Beratungsstelle für Vorsorgeverfügungen und dazu gehören auch die Patientenverfügungen. Die GGG, die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, praktiziert das, was das neue Gesetz vorsieht, schon seit einigen Jahren. Patientenverfügungen, die sehr detailliert festlegen, was in welchem Fall zu tun oder zu lassen sei. Da geht es nicht darum, einfach ein Formular richtig auszufüllen, sondern da wird ein mehrwöchiger Prozess eingeleitet. Wer eine Patientenverfügung bei der GGG machen will, erhält zuerst einmal Hausaufgaben. Einen Fragebogen zu Wertvorstellungen, zum Beispiel, wie sehen Sie Ihr bisheriges Leben? Oder was bedeutet es für Sie, abhängig zu sein? Woran denken Sie bei Sterben und Tod? Persönliche Werthaltungen werden da skizziert, die viel über den Menschen aussagen, die aber oft im Widerspruch stehen zu den konkreten medizinischen Wünschen, die gleichfalls geäußert werden.
Also ein klassischer Widerspruch ist, wenn Menschen bei uns in dem Gespräch über eigene Werte und die Biografie erzählen, sie hätten ein glückliches Leben gehabt und es sei alles wunderbar gewesen und sie hätten gelernt, mit der eigenen Krankheit zu leben, mit starker Behinderung, sie hätten gelernt, Hilfe anzunehmen. Und wenn dann bei den medizinischen Maßnahmen kategorisch steht, ich möchte auch bei starker körperlicher Abhängigkeit nicht Hilfe in Anspruch nehmen, man soll mich sterben lassen, dann würden wir sagen, da sehen wir einen Widerspruch zwischen Ihrer jetzigen Situation und Ihrer Situation bei Urteilsunfähigkeit, die Sie jetzt projizieren.
Aus der jetzigen urteilsfähigen Situation heraus müssen in einer Patientenverfügung Vorstellungen entwickelt werden, was sein könnte, wenn diese Urteilsfähigkeit eben mal nicht mehr gegeben ist und man den Ärzten oder dem Pflegepersonal nicht mitteilen kann, was man will.
Die Urteilsfähigkeit war schon immer eine Grundbedingung für die Wirksamkeit der Patientenverfügung. Das hat die SAMW, die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, schon seit Jahren in all ihren Dokumenten gefordert. Neu ist natürlich, dass es jetzt eine gesetzliche Verankerung gibt. Also das Gesetz zementiert quasi einen Konsens, der sich medizinethisch über Jahre entwickelt hat.
Allerdings gab es und gibt es immer noch verschiedene Möglichkeiten, eine Patientenverfügung zu verfassen.
Wenn Sie die Anbieter vergleichen, dann sehen Sie, dass es viele Organisationen gibt, die Vorlagen anbieten. Vorlagen, das sind textlich fertig formulierte Dokumente, die man ankreuzen kann. Möchte ich das nicht? Der Mensch, der so eine Verfügung erstellen möchte, lädt sich das im Internet runter oder bestellt das per Post und füllt das Formular aus.
So ausgefüllte Formulare sagen nichts aus über die Urteilsfähigkeit derjenigen, die sie ausgefüllt haben. Daneben aber gibt es auch andere Formulare. Da wird zwar die Urteilsfähigkeit durch eine mitunterzeichnete Person bestätigt, doch der Text sagt wenig aus über die konkreten Maßnahmen, die da gewünscht werden. Ein solches Formular bietet die FMH an, also die Vereinigung der Schweizer Ärzte und Ärztinnen. Da heißt es kurz und bündig:
Wenn ich in einen Lebenszustand gerate, in welchem ich meine Urteils- und Entscheidungsfähigkeit unwiderruflich verloren habe, so will ich, dass man auf Maßnahmen verzichtet, die nur noch eine Sterbens- und Leidensverlängerung bedeuten würden. Mein Leben soll sich in Würde und Stille vollenden.
Bei der GGG geht man seit 10 Jahren einen anderen Weg.
Wir geben unseren Mandantinnen und Mandanten nicht vor, was Inhalt ihrer Patientenverfügung sein muss. Wir erklären ihnen die einzelnen Elemente, die zu einer gültigen Patientenverfügung gehören. Und dann wird im Beratungsprozess gemeinsam geschaut, worüber ist es wichtig und sinnvoll, dass der betreffende Mensch verfügt in Angelegenheiten, die die eigene Gesundheit und Krankheit betreffen.
Die Beratung hilft nicht nur durch den medizinischen Dschungel, der sich da auftun kann, sondern gibt auch Aufschluss darüber, ob ein Mensch urteilsfähig ist oder nicht.
Das ist insofern eine wichtige Frage, weil viele betagte Menschen mit einer beginnenden Demenz oder mit einer Erstdiagnose, Alzheimer zum Beispiel, zu uns kommen. Und da empfehlen wir immer, dass ein ärztliches Gutachten oder eine Mitunterzeichnung der Patientenverfügung die Urteilsfähigkeit in Bezug auf die Patientenverfügung bestätigt.
Die Urteilsfähigkeit ist aus ethischen Gründen zentral und sie ist aus juristischen Gründen unerlässlich. Denn die Rechtsprechung sieht eine ärztliche Maßnahme grundsätzlich als einen Eingriff in die körperliche Integrität, sieht darin eine Persönlichkeitsverletzung und die ist nur dann erlaubt, wenn es einen Rechtfertigungsgrund gibt. Der stärkste Rechtfertigungsgrund ist die Einwilligung der Patienten. Und diese Einwilligung wiederum setzt voraus, dass die Patienten urteilsfähig sind.
Das neue Vormundschaftsrecht, das jetzt in Revision ist und vor den Kammern kommt, das ist da erstaunlich klar und wir sind auch sehr dankbar darüber. Das sagt eigentlich, die Wirksamkeitsbedingung für die Patientenverfügung ist, dass der Patient, dass der Mensch beim Akt des Erstellens urteilsfähig ist. Er muss sich vollkommen bewusst sein, was er da unterzeichnet. Er muss, das ist eine Empfehlung, er muss insofern Klarheit haben, als er über die eigenen Maßnahmen beraten worden ist. Es ist eigentlich das, was man medizinethisch einen Informed Consent nennt, in Bezug aber auf zukünftige Maßnahmen. Und er muss auch die Kriterien eines Informed Consents erfüllen, nämlich die möglichst vollständige Information, die Benennung von Alternativen, die Exaktheit der Angaben. Aber die Urteilsfähigkeit im Moment des Erstellens, das ist das Fundamentale eigentlich.
Wenn nun Patienten zum Voraus eine Verfügung erarbeiten, die dann wirksam wird, wenn sie eben nicht mehr urteilsfähig sind, so müssen da in vieler Hinsicht die Verhältnisse geklärt sein. Deshalb gehört bei der GGG nicht nur eine Analyse der Wertvorstellungen zur Beratung, sondern auch ein detailliertes Auflisten von möglichen Krankheiten und möglichen Interventionen in verschiedenen Stadien. Da wird beispielsweise exakt beschrieben, was ein Wachkoma ist.
Wachkoma-Patienten finden in Ausnahmefällen noch nach Jahren intensiver Pflegebedürftigkeit und Therapie, aber auch totaler Abhängigkeit in ein selbstbestimmtes, bewusstes Leben zurück. Auch in dieser Situation können Ärzte zunächst nicht voraussagen, ob die jeweils betroffene Person zu den wenigen gehören wird, die in ein selbstbestimmtes Leben zurückkehren oder zu denjenigen, die ihr Leben lang als Pflegefall betreut werden müssen.
Und dann die dazugehörenden Fragen.
Bleibt für Sie das Dasein als Koma-Patient, Patientin weiter lebenswert und sinnvoll? Falls ja, wünschen Sie, dass dementsprechend im Falle eines Wachkomas alle lebenserhaltenden Maßnahmen über lange Zeit, zum Beispiel über Jahre, aufrechterhalten werden? Oder sollen sie nach einer bestimmten Zeit, Wochen, Monate, eingestellt werden? Falls nein, wollen Sie die Möglichkeit einer langjährigen großen Abhängigkeit ausschließen und verzichten Sie dementsprechend auf diese lebenserhaltenden Maßnahmen?
Die Beratung garantiert eine eigene Werteklärung, die man spiegelt mit dem Gegenüber, aber es garantiert auch, dass der Horizont der medizinischen Möglichkeiten eben ganz abgesteckt wird. Also in unserer Beratung wird die eigentliche Sterbephase erwähnt. Das haben die klassischen Patientenverfügungen eigentlich als Kultur initiiert, aber eben nicht nur.
Denn Urteilsunfähigkeit kann auch eintreten nach einem Unfall oder bei einer fortgeschrittenen Demenz. Das sind Krankheiten, mit denen man noch lange leben kann. Wie dieses Leben aussehen soll, auch das ist Inhalt einer Patientenverfügung. Notabene einer Verfügung, die erstellt wird, wenn man noch gar nicht weiß, wie sich eine solche Krankheit wirklich anfühlt.
Das geht sehr in die Tiefe und wir brauchen deshalb auch dieses Gefäß der Beratung, diese Intimität der Beratung und dieses Fachwissen, um all das auffangen zu können. Wenn wir Widersprüche aufdecken oder dezent hinterfragen, darauf hinweisen, dann möchten wir nur eines, dass in diesem Mensch ein Reflexionsprozess ausgelöst wird und dass er ganz bewusst seinen Willen entdecken kann. Also die Beratung ist nicht suggestiv. Sie ist umfassend, weil sie den ganzen Horizont abdecken möchte. Sie zeigt die Konsequenzen auf, die die Entscheidungen hat. Aber entscheiden, das muss immer der Verfügende selber. Er unterschreibt sie ja auch.
Eine Patientenverfügung à la GGG ist ein Reflexionsprozess, ein Nachdenken darüber, was Krankheit, Tod und Sterben im eigenen Leben für eine Rolle spielen. Ein Reflexionsprozess, den das Ehepaar Felici und Hans Schweizer vor einiger Zeit gemeinsam angetreten sind.
Es sind Dinge, die eigentlich bei uns zu Hause, als ich Kind war, bei unseren Eltern nicht angesprochen wurden. Man hat auch, wenn jemand gestorben war, das auf eine sehr stille, unproduktive Art bearbeitet. Selten wurde das Wort Sterben oder Krankwerden gebraucht. Oft hieß es, ja, wenn dann etwas passiert, dann ist das Büchlein mit Verfügungen dort und dort. Das hat mich immer irgendwie gestört. Warum haben meine Eltern nicht gesagt, wenn meine Frau und ich, also meine beiden Eltern, einen Unfall haben und sterben müssten? Oder wenn ich sterbe, schlage ich vor, dass ihr Kinder, ihr drei Töchter, das so und so macht. Und in dem Sinn hole ich jetzt im hohen Alter, in Anführungsstrichen, also mit knapp 67, etwas nach, eine Art Arbeit, eine Art Teil vom Leben zu bearbeiten, die für mich wichtig ist, die mir manchmal Schwierigkeiten macht oder wo ich manchmal Angst davor habe, aber ich glaube, wenn man es verdrängt oder wenn man immer nur sagt, wenn dann mal etwas passiert, das ist nicht der Weg. Es muss konkret werden. Man muss auch sagen können, wenn ich gestorben bin oder wenn ich unheilbar krank bin oder wenn ich dann sterbe, möchte ich das und das.
Ja, eigentlich ist es meine Frau gewesen, die den Anstoß gegeben hat. Für mich ist das Ganze ein bisschen weit weg, oder ich finde, ja, jetzt bin ich 67, werde 67 Jahre alt, da ist es noch früh genug, wenn ich da in 20 Jahren vielleicht mich einmal mit diesem Thema befasse. Dann ist aber das Gespräch mit meiner Frau, hat auch bei mir Reaktionen ausgelöst. Ich habe mich auch erinnert an eine Situation, die ich mit meinem Vater hatte. Der war sehr Altersdemenz unterworfen. Und der behandelnde Arzt in einer psychogeriatrischen Klinik hatte sehr geschätzt, dass wir drei Söhne zusammengesessen sind und besprochen haben, wie es weitergehen soll, die medizinische Betreuung von unserem Vater. Denn da hat keine Patientenverfügung bestanden. Und der Arzt hat gesagt, es ist wichtig, dass die drei Söhne gemeinsam etwas aufschreiben, an das er sich halten kann und die weitere Pflege dann so in unserem Sinne weiterführen kann.
Das Paar macht einen reflektierten und gebildeten Eindruck. Hätten Sie die Patientenverfügung nicht selber ausfüllen können, ohne Beratung? Nein, meint Felici Schweizer.
Die Formulare von der GGG sind sehr detailliert. Es werden Fragen gestellt, da gehört ein wenig oder auch ein wenig mehr Fachwissen dazu. Und das hätte ich allein nicht machen können und vor allem nicht machen wollen.
Soll in der Sterbephase invasive Diagnostik betrieben werden oder soll es eine kardiopulmonale Reanimation geben bei terminaler Erkrankung, also zum Beispiel bei Krebs?
Ich habe zum Beispiel an den Zustand der Bewusstlosigkeit gedacht. Was möchte ich da überhaupt, respektive was brauche ich da? Also brauche ich eine Magensonde, möchte ich beatmet werden, soll Groß- oder Kleinchirurgie gemacht werden? Das sind Dinge, die waren für mich leere Wörter und da habe ich die Erklärung, die Begleitung sehr gebraucht.
Auch ihr Mann war froh um Klärung und um Begleitung, allerdings in einem anderen Bereich.
Die Frage, woran denken Sie bei Sterben und Tod? Ich finde, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Und man muss sich überlegen, wie man das Ende sieht. Ist es definitiv das Ende oder denkt man vielleicht nach dem Tod geht es weiter? Und solche Gedanken sind natürlich hier auch vorangestanden.
Schwierige Fragen, vor allem wenn man gesund und aktiv mitten im Leben steht.
Und auch natürlich dann, in welchem Zustand bin ich, wenn es gegen das Ende geht? Kann ich dann überhaupt noch denken oder ist man nicht mehr fähig? In welchem Zustand ist man körperlich? Leidet man sehr stark?
Es gibt aber auch Fragen, die das Paar gerne und ohne Probleme beantwortet hat. Zum Beispiel, was macht ihr Leben lebenswert?
Das war eine ganz leichte, schöne Frage, weil man kann so den Alltag oder die vergangenen 66 Jahre Revue passieren lassen und wirklich sehen, das und das und das ist wichtig und das war schön und das kann ich immer noch und das gefällt mir und das möchte ich mehr pflegen. Das war eine einfache Frage.
Ja, das war wahrscheinlich die einfachste Frage, denn man stellt sich vor, was man gerne macht. Also zum Beispiel Bewegung, Sport, Skifahren, Skitouren möchte ich so lange wie möglich machen können. Und dann natürlich auch das Leben zum Beispiel in unserem Haus, in einem Einfamilienhaus. Nicht abhängig sein von Pflege, also die Unabhängigkeit. Und die Beweglichkeit, die Bewegungsfähigkeit.
Beraten hat das Paar beim Ausfüllen der Patientenverfügung Kathy Mumenthaler. Sie ist freiwillige Beraterin bei der GGG Voluntas und speziell für diese Aufgabe ausgebildet worden.
Ich versuche natürlich immer, jeden Mensch neu zu sehen, der zu mir kommt. Bei Ehepaaren ist das gar nicht immer so leicht, weil oft die Partnerschaft schon sehr lange dauert und eine gewisse Gleichschaltung der Paare vorhanden ist. Beim Ehepaar Schweizer war es so, dass ich von Anfang an gespürt habe, dass eine große Differenziertheit da ist, dass es mir auch erleichtert hat, über die Fragen zu diskutieren mit ihnen, die als Hausaufgabe nach Hause geschickt werden, um die Werteerklärung zu formulieren. Es ist mir bei beiden leicht gefallen, sie persönlich zu erfassen. Manchmal ist es sehr schwierig, weil der eine Partner macht eine Aussage und der andere stimmt einfach zu. Das ist bei mir genauso und das ist dann schwierig eigentlich auch. Gerade wenn es darum geht, die medizinischen Maßnahmen festzulegen, wenn sie sich so einig sind, dass ich ein ungutes Gefühl dabei habe. Ist das wirklich der persönliche Wunsch oder ist es einfach vielleicht ein bisschen ein Ausweichen von diesen Entscheidungen?
Besonders heikel ist da die Frage der Abhängigkeit.
Angenommen, Sie würden mit einer Krankheit leben, was wäre Ihnen in dieser Situation wichtig? Gerade wenn jemand gesund ist und praktisch noch keine Krankheiten hatte, ist es sehr schwierig, sich überhaupt da reinzudenken, wie das wäre, wenn. Und dann auch die Frage, was bedeutet es für Sie, abhängig oder auf Hilfe angewiesen zu sein? Das ist ganz schwierig.
Gerade wenn Paare zur Beratung kommen, hört hier die Diskussion nicht auf. Denn oft ist es so, dass einer der beiden die Pflege des anderen übernimmt. Und da stellt sich nicht nur die Frage, wie es ist, abhängig zu werden. Da stellt sich genauso die Frage, wie es ist, jemanden zu betreuen, der von einem abhängig ist.
Ich möchte niemanden zur Last fallen, ist auch eine weit verbreitete Aussage. Und wenn wir dann ein bisschen nachfragen, ja, was bedeutet das, zur Last fallen? Oder auch schon, wenn man sagt, ich möchte so lange wie möglich zu Hause bleiben, wenn ich pflegebedürftig werde. Ja, wie lange möchten Sie dann zu Hause bleiben? Ja, solange der Partner mich pflegen kann. Ja, und wann ist der Punkt, wo der Partner sagen kann, es geht nicht mehr, oder? Und ich weiß nicht, ob das bei Ihnen war oder bei einem anderen Paar, hat die Frau dann gesagt, ich möchte so lange von meinem Mann gepflegt werden, wie er mich noch ohne Aggression pflegen kann. Und wenn der Punkt gekommen ist, wo er sich hilflos, überfordert und aggressiv fühlt, muss er sofort eine andere Lösung suchen.
Ich sehe da ein Problem für mich, ob sich meine Persönlichkeit dann so verändern würde, dass ich für meine Umgebung, für meine Pflegeperson, für meinen Mann vielleicht unerträglich werde. Das ist eine große Angst, aber ich kann nicht organisieren, dass ich dann so bin, wie ich es gerne hätte. Ich muss es dann einfach ertragen. Aber sich vorzustellen, dass man gewisse Dinge nicht mehr machen kann und dass man dadurch ungehalten wird und unzufrieden und unerträglich für die Umgebung, das finde ich sehr schwierig.
Und genau darum geht es in diesen Beratungen, zusammen mit fachlich ausgebildeten Personen herauszufinden, wie man im Falle einer Urteilsunfähigkeit behandelt werden möchte.
Ja, die Leute haben vielleicht schon ein bisschen zuerst die Vorstellung, ja, eine Patientenverfügung, eine Beratung, zack, zack, das schnell erledigt und so. Und wie sie dann eigentlich schon mit diesen Fragen, die nach Hause geschickt werden, konfrontiert sind, sich auseinanderzusetzen und Gedanken zu machen. Und dann im Gespräch nochmal alles durchgegangen und erläutert wird. Und wir fragen nach, wir haken nach, wir wollen ja sehr genau wissen. Und auch bei den medizinischen Maßnahmen, ja, man ist gezwungen, Stellung zu beziehen. Und manchmal ist das schwierig für die Leute, weil sie einfach nicht so tief gehen wollen. Ich glaube, manchmal würden sie lieber wieder ein Formular haben, da kann man ankreuzen und muss sich nicht im Detail damit auseinandersetzen, wie es dann wirklich ist. Hier muss man Farbe bekennen, habe ich das Gefühl.
Und man kann auch nicht einfach Forderungen stellen, die dann bedingungslos erfüllt werden.
Ich habe einmal eine Mandantin gehabt, die wollte bei den medizinischen Maßnahmen auch bei guter Prognose nichts. Und dann muss ich sagen, das geht nicht, das verstößt gegen das Gesetz und das ist auch unethisch gegenüber dem Personal in den Spitälern oder Krankenhäusern, das geht nicht. Und die war dann so erbost über mich, dass sie nicht mehr gekommen ist. Also das gibt's auch.
Der Gesetzesentwurf schreibt zwar vor, dass der Arzt, die Ärztin den Wünschen der Patientenverfügungen entsprechen muss, doch nur solange sie nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Aktive Sterbehilfe darf in einer Patientenverfügung beispielsweise nicht verlangt werden. Die Ärzte können den Patientenverfügungen auch nicht entsprechen, wenn sie begründete Zweifel haben, ob der freie Wille wirklich da ist. In Zweifel gezogen werden darf eine Patientenverfügung vom Arzt auch, wenn sie vor längerer Zeit erlassen worden ist und man davon ausgehen kann, dass der Patient, wüsste er um die medizinischen Verbesserungen, heute anders entscheiden würde. Wenn sich nun die Ärzteschaft gegen eine Verfügung entscheidet, muss sie das begründen und dem Patientendossier beilegen. Gegen diese Begründung kann allenfalls dann rekurriert werden. Wie fühlen sich nun Hans und Felicie Schweizer nach diesem längeren Prozess, den sie intensivst auch mit ihren Kindern und Freunden besprochen haben, denn diese werden die Patientenverfügung allenfalls aushalten und umsetzen müssen, falls es einmal so weit kommt?
Es ist mir nahe gekommen. Ich bin dann beim Nachdenken zu Hause oft, habe ich gemerkt, jetzt habe ich wieder ein sehr mulmiges Gefühl im Bauch. Andererseits muss ich sagen, wie oft im Leben, der Weg war und ist wichtig. Es ist nicht nur die Patientenverfügung, also die beschriebenen Blätter, die beantworteten Fragen, sondern der Weg und der besteht immer noch.
Für mich ist noch wichtig zu wissen, dass wir jetzt in relativ jungen Jahren uns mit dem befasst haben, dass sich aber das im Laufe der Zeit verändern kann. Und diese Verfügung, die wird ja, ich weiß es nicht, alle 3 Jahre, glaube ich, 2 Jahre sogar, wird das wieder zugestellt. Wir können das nochmals ansehen, was haben wir da eigentlich geschrieben? Und wenn wir dann plötzlich, vielleicht jetzt auch durch die intensive Auseinandersetzung oder wenn man älter ist, auch mit älteren Freunden über solche Sachen spricht, dass man vielleicht in gewissen Dingen eine andere Sicht bekommt. Und das kann man dann ändern. Und durch das, dass das periodisch immer wieder zurückgeschickt wird, kann ich es nicht vergessen. Ich muss mich wieder mindestens durchlesen, sagen, ja, alles noch in Ordnung, wieder unterschreiben und dann geht es wieder zurück. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache, dass es nicht einfach jetzt entschieden wird und dann vergisst man es für Jahrzehnte vielleicht oder viele Jahre und dann plötzlich tritt es in Kraft und vielleicht hat man in gewissen Dingen eine andere Sicht bekommen.
Zu Beginn unseres Interviews hat Felicie Schweizer darüber gesprochen, wie bei ihr zu Hause die Themen Tod und Krankheit vermieden wurden. Nun hat sie sich mit ihnen intensivst auseinandergesetzt. Hat sie das gelassener gemacht? Einerseits ja, meint Felicie Schweizer, weil sie so viel getan hat, wie sie tun kann. Andererseits weiß sie jetzt mehr und da tun sich ständig neue Fragen auf.
Ich entscheide jetzt über einen Zustand, den ich nicht kenne. Das ist die erste Schwierigkeit. Und die zweite Schwierigkeit ist, dass ich etwas entscheide, das andere dann, vielleicht mein Mann oder die Kinder oder Angehörige, mittragen und aushalten müssen. Das finde ich schwierig, aber das liegt im Wesen der Sache.
Was ihr allerdings unhinterfragt in bester Erinnerung bleibt, sind die vielen tiefen und sinnvollen Gespräche, die sie mit verschiedenen Leuten und auch mit ihrem Mann geführt hat und immer noch führt.
Ich glaube, wir beide sind dadurch wieder ein Stückchen uns näher gekommen. Es war ein gutes, manchmal schwieriges Unternehmen. Man wird mit Dingen konfrontiert, krank sein, hilflos sein, bewusstlos sein, sterben. Das sind Dinge, die sind nicht angenehm, denen weicht man oft aus. Aber es war für mich sehr wichtig, das zusammen mit meinem Mann anhand der konkreten Aufgabe, nämlich der Patientenverfügung, ansprechen zu müssen und zu dürfen und auch immer wieder Zeit und Energie zu nehmen, um das zu bearbeiten.
Patientenverfügungen machen dann Sinn, wenn sie möglichst detailliert sind und wenn die Patienten genau wissen, was sie da verlangen. Ohne Beratung ist das kaum möglich und deshalb dürfte das, was die GGG Voluntas bereits seit einigen Jahren anbietet, Vorbild sein für Patientenverfügungen, wie sie das neue Gesetz verlangt. Der Ständerat hat das neue Vormundschaftsrecht und damit die gesetzlich verankerten Patientenverfügungen bereits besprochen. Jetzt liegt das Gesetz bei der nationalrätlichen vorberatenden Kommission, bevor es in den Nationalrat kommt. Frühestens 2008 könnte es in Kraft gesetzt werden. Patientenverfügungen, der Wunsch nach Autonomie, auch im Falle von Urteilsunfähigkeit. Das war Kontext auf DRS2. Redaktion und am Mikrofon Maja Brandle. Sie können diese Sendung nochmals hören im Internet unter www.drs2.ch und dort auch als Podcast laden.